Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen, brandneuen Curriculum des ICB International Church Bonn Ministry Training. Es ist ein Online-Training für alle, die die innere Berufung haben. Ich möchte gern Gott dienen mit meinen Gaben als Mitarbeiter oder sogar als Leiter oder für die, die schon Mitarbeiter oder Leiter sind. Wir haben eine lange Sommerpause hinter uns und unser Curriculum beginnt wieder und wir beschäftigen uns mit dem großen Thema Leitung und Weisheit. Nun, die Weisheit, die wir hier meinen, ist ja die Weisheit, die das lebendige Wort Gottes ist. Das lebendige Wort Gottes, das Jesus selber ist. Weisheit ist nicht ein Formular, was wir auswendig lernen und dann können wir auf einmal leiten, sondern Weisheit ist eine Person, die in Jesus Christus Fleisch geworden ist und die mit dir als Mitarbeiter oder als Leiter eine Beziehung aufbauen will. Und deswegen wollen wir natürlich wieder unser Training und unsere Einheit heute beginnen mit dem, der die Weisheit ist, mit Jesus Christus, dass er uns den Heiligen Geist schenke, damit wir auch sein Wort nicht nur verstehen intellektuell, sondern auch in die Praxis umsetzen können. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, Herr, für diesen Abend, für diese Zeit, für alle, die das Video auch jetzt on demand nachschauen und anschauen, die gerade jetzt zuschauen. Herr, wir beten, dass du unser Herzen erforscht. Herr, du prüfst mich, du hast mich geprüft und erforscht. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, mein Trachten verstehst du von fern, mein Wandeln, mein Liegen, du prüfst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu hoch, zu wunderbar ist mir diese Erkenntnis. Ich kann es nicht erfassen und ich danke dir dafür, dass du diesen Prozess in unserem Herbstcurriculum mit mir, mit uns beginnst, dass du uns die Fragen beantwortest, warum wollen wir Gott dienen, warum wollen wir mitarbeiten, warum wollen wir Leiter sein. Herr, prüfe und erforsche unser Herz in Jesu Namen. Amen. Das ist auch schon das Thema, womit wir uns beschäftigen wollen in den kommenden Wochen, nämlich unser Herz, die Motivation. Warum tun wir das, was wir tun? Sehr wichtiges Thema, weil die Schlagzeilen sind immer voll, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland von Leitern oder Leiterinnen, die in ihren Karrieren als Pastoren im Reich Gottes gescheitert sind und die Frage ergibt sich, warum dienen wir? Warum wollen wir gerne Leitung und Verantwortung übernehmen? Und unser Curriculum wird sich wieder orientieren an dem Andachtsbuch von Cathy und Timothy Keller. Ist ein sehr interessantes Buch, an dem wir uns ein bisschen anlehnen. Gottes Weisheit erkennen. Und in unserem neuen Curriculum wollen wir uns orientieren an dem zweiten, dritten Kapitel, das Herz erkennen. Wir können oft unser Herz nicht erkennen, aber Gott kann es erkennen. Im Gebet habe ich schon den Psalm 139 erwähnt. Gott ist der beste Herzenskenner. Er kennt mich, er kennt dich besser, als ich mich selber kenne, als du dich selber kennst. Nun, wir beginnen heute mit dem Teil 1. Timothy Keller nennt es das Herz verstehen. Und wir lesen auf der Seite 95, du tust, was du bist. Was für eine provokative These. Was wir tun, bestimmt unser Sein. Was wir entscheiden, was wir in die Praxis umsetzen, das entscheidet dein und mein Schicksal. Fang an, durch Taten der Liebe dein störrisches Herz zu verändern, statt ihm gehorsam zu sein und auf das dein Herz zu hören. In Sprüche 4, Verse 14 und 16 heißt es, den Pfad der Gottlosen betritt nicht. Beschreite nicht den Weg der Bösen. Lass ihn liegen, geh nicht darauf. Weiche von ihm, geh vorbei. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nichts Böses getan, und ihr Schlaf wird ihnen geraubt, wenn sie nicht irgendeinen zu Fall gebracht haben. Hier ist eine traurige Bilanz von dem Herzen von Menschen, die gottlos sind, die Gott vergessen haben, die auf ihr Herz, auf ihre bösen Gedanken gehört haben, sie in die Praxis umgesetzt haben und ihr ganzes Leben und Handeln und auch ihr Charakter davon geprägt wird. Nun, Tim Sikeler sagt, die Welt, in der wir leben, in der Moderne, ist sehr stark abhängig von Umständen, aber auch sehr stark abhängig von Gefühlen. Wir sind sehr oft gefühlsorientiert. Auch in unserem Dienst spielt das eine große Rolle. Wenn wir etwas fühlen, dann handeln wir danach. Das ist die Prämisse, das ist das Postulat der Welt. Unsere Gefühle bestimmen unser Handeln. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich junger Christ war und als ich Jesus ganz neu in mein Herz eingelassen hatte und der Heilige Geist mich erfüllt hat, da war in diesem Moment ein unglaublich starkes Gefühl bei mir, und das ist natürlich individuell für mich, bei jedem anderen Christen ist das anders, da war so ein Kribbeln in meiner Brust, ein ganz starkes, positives, emotionales Gefühl. Und jedes Mal, wenn ich Gott gedankt habe oder ihn gepriesen habe, meine Hände auch gehoben habe, dann war dieses Gefühl präsent. Aber mit der Zeit, mit dem Alltag, mit der Routine des Gebets, der Nachfolge und auch den vielen Problemen, die es gab als Christ, da ließ dieses Gefühl mehr und mehr nach. Und in mir war so diese Anfechtung, diese Lüge, Gott hat dich verlassen. Aber das war natürlich eine Lüge, weil das Gefühl hatte mich verlassen. Das Kribbeln in der Brust hatte mich verlassen. Und deswegen, immer wenn ich dann trotzdem das Gefühl weg war, meine Hände aufhob, ihn trotzdem dankte, ihn trotzdem pries, kam diese Anfechtung, du bist ein Heuchler. Gott hat dich verlassen und du tust so, als ob du ein Gottesfürchtiger wärst und du bist ein Heuchler im Gottesdienst, alle denken, du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit Gott, aber Gott hat dich eigentlich verlassen. Nur die Lüge war, ja, das Gefühl hatte mich verlassen, aber Gott hatte mich nicht verlassen. Das erstmal in unserer modernen Gesellschaft, die wir ja ganz stark orientiert sind auf Umstände, das erstmal zu internalisieren, also zu verinnerlichen, dass Gott unabhängig ist von unseren Gefühlen. Dass Jesus sogar sagt in den Seligpreisungen, glücklich die, die arm sind im Geist. Glücklich die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Glücklich die, die trauern. Na, das ist ja eigentlich für unsere moderne Zeit gar nicht verständlich, weil wir sind ja ganz stark erzogen durch Befindlichkeit. Mir geht's gut, wenn ich reich bin. Mir geht's gut, wenn ich gesund bin. Mir geht's gut, wenn ich ein Haus habe, wenn ich ein Auto habe. Alles geprägt ein Christ, und das beeinflusst auch unser Christenleben. Ich bin ein guter Christ, wenn ich reich bin, wenn ich gesund bin, wenn ich erfolgreich bin. Das kann ganz, ganz stark auch in unser Christendenken, in unser Herz hinein. Wir sind erfolgreich, wir sind geliebt von Gott, wenn es uns gut geht. Jesus sagt in Seligpreisungen genau das Gleiche. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil, dass er sagt, wir sind glücklich. Was? Wenn wir Trauernde sind, wenn wir Hungrige sind, wenn wir arm sind. Wow, Was ist das denn? Was für ein Christentum ist das, was Jesus lehrt? Und genau das ist das Gegenteil von der Mentalität, die die Welt uns bringt. Die Welt sagt, wenn die Umstände gut sind, dann kannst du dich als guter Christ fühlen. Jesus sagt, du bist glücklich, deine Befindlichkeit ist nicht abhängig von deinen Umständen und sogar nicht abhängig von deinen Gefühlen. Selbst wenn du trauerst, selbst wenn du durch Verlustphasen gehst, dann kannst du Jesus nachfolgen. Nun, Timothy Keller setzt genau hier ein, dass unsere Entscheidung, unser Handeln als Christen, als Mitarbeiter und Leiter, nicht abhängig ist von Umständen und nicht abhängig ist von Gefühlen. So zitiert Timothy Keller in seinem Buch diesen unbekannten Autor dieses Zitats: Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Nun, das ist uns allen bekannt, dieses Zitat, und es ist genau die Essenz von dem, was unsere Lektion heute beinhaltet. Das heißt, wir als Leiter, als Mitarbeiter, als Diener Gottes, wir sind nicht abhängig von unseren Gefühlen, von unserem Herz, wenn wir das Herz verstehen als Sitz unserer Gefühle, sondern wir sind abhängig von unseren Taten. Und unsere Taten bestimmen unseren Charakter, unsere Taten bestimmen auch unser Schicksal. Deswegen sind Entscheidungen, die wir treffen, zu handeln, dann auch das Entscheidende, wie du deine Zukunft verbringst. Deine Zukunft ist nicht abhängig von deinen Gefühlen. Deine Zukunft und dein Schicksal ist abhängig von deinen Taten und von deinen Entscheidungen. Nun, das ist genau das, was eben auch die Sprüche uns lehren, und das ist eigentlich auch das, was die Psalmen uns lehren. Im Psalm 42, Vers 6 lesen wir diesen berühmten Psalm, wo David spricht: Was bist du so aufgelöst? Was bist du so gebeugt, meine Seele? Was stöhnst du in mir? Was bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Heilstaten, für die Rettung seines Angesichts. Wow, was für ein interner Dialog zwischen David, seinem Ich und seiner Seele, seinen Gefühlen. Hier ist ein innertrinitarischer Dialog, so nennen wir das in der Theologie, wo der Geist von David spricht zu seiner Seele, die so aufgelöst, die so traurig, so vielleicht sogar traumatisiert ist. Wenn wir das Leben von David studieren, war das ja auch nicht ohne Grund. David hatte ein sehr traumatisches Leben. Aber da war eine Instanz, die sprach zu seiner Seele, obwohl seine Seele traumatisiert und aufgelöst und traurig war, und die dann sagt: Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Das heißt, Lobpreis ist eine Entscheidung. Lobpreis bestimmt unser Schicksal, egal wie wir uns fühlen. Wir preisen Gott, ganz egal wie unsere Gefühle sind. Und dann sagt David später im Psalm 103, Verse 1 bis 5, Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Das ist ein Befehl. Siehst du, hier ist auch wieder dieser innertrinitarische Dialog. Wir können unsere Seele befehlen, Entscheidungen treffen, Gott zu loben, unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von unseren Gefühlen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aha, das sind innertrinitarische Entscheidungen, wo ich zu meinem Herz spreche, wo ich zu meinen Gefühlen spreche, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der deine Seele erlöst von der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Das heißt also, wenn wir diese Weisheit erfassen können durch den Heiligen Geist, Wir sind in unserer Nachfolge, in unserem Dienst für Gott nicht abhängig von Erfolg, Misserfolg, Fröhlichkeit, Trauer, sondern wir können uns entscheiden, Gott zu preisen, trotz unserer Gefühle, trotz unserer Trauer, dann wird Gott handeln. Was für eine mächtige Wahrheit ist das? Das heißt also, wir können uns entscheiden. Jesus sagt sogar, und das ist krass, Matthäus 5, Vers 43 bis 45, ihr habt gehört, sagt Jesus, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber, Jesus aber, sagt euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Wow. Und du sagst vielleicht, das ist für mich unmöglich. Wie soll ich meine Feinde lieben? Nun, hier ist natürlich wieder das Verständnis von Liebe. Auch gerade wenn wir als Leiter, als Mitarbeiter Gott dienen, müssen wir Liebe neu definieren. Meine Feinde zu lieben heißt nicht, dass ich gute Gefühle habe für meine Feinde. Natürlich sind wir verletzt, vielleicht sogar enttäuscht, was Menschen, vielleicht sogar Christen uns angetan haben, die zu unseren Feinden geworden sind, die uns missbraucht haben, schlecht über uns geredet haben, gelogen haben. Und natürlich ist erstmal die menschliche Reaktion, dass wir voller Bitterkeit sind, voller Rachegefühle. Aber Jesus lädt uns ein zu diesem wunderbaren Geheimnis der Vergebung, diesem wunderbaren Geheimnis der Feindesliebe. Und das ist kein Gefühl. Jesus sagt nicht, du sollst gute Gefühle haben über deine Feinde. Das sagt er überhaupt nicht. Du sollst auch nicht sagen, ah, es war ja jetzt nicht so schlimm. Sondern Liebe ist eine Entscheidung, wo wir sagen, obwohl es wehtut, obwohl ich verletzt und missbraucht worden bin, entscheide ich mich mit derselben Christusliebe, meine Feinde zu lieben. Und wer das nicht schaffen kann durch Jesu Hilfe, der wird viel Enttäuschung erleben im Reich Gottes. Deswegen haben wir so viele Pastoren und Pastorinnen, die aufgeben, weil Gemeinde ist ein Ort der Enttäuschung. Mein Schwiegervater sagt immer, wer heiraten will, der will sterben. Herzlich willkommen zur perfekten Heiligkeit in der Ehe. Wer dienen will in der Gemeinde, der wird gekreuzigt. Das werden wir erleben. Wenn wir Gott dienen, werden wir Verrat, werden wir Verletzungen erleben, gerade auch in der Gemeinde. Aber es gibt einen Weg, dass wir zu einer Liebe finden, die nicht die Phileo-Liebe ist, die Liebe, weil Menschen uns lieben, nicht die Eros-Liebe, klar, weil wir Gefühle haben, vielleicht auch sexuelle Gefühle in der Ehe. Nein, nein, das sind menschliche Arten von Liebe, Phileo-Liebe, Eros-Liebe, die abhängig sind von Umständen. Aber Jesus spricht von einer besonderen Art von Liebe, die sogenannte Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Diese Liebe, die nicht gespeist wird durch Gegenliebe, die nicht gespeist wird durch Umstände, durch Gefühle, sondern die gespeist wird von der Liebe Gottes, die in uns fließt. Deswegen sollen wir auch Geliebte sein im Reich Gottes. Ein Leiter, ein Mitarbeiter Gottes ist ein Geliebter des Herrn, ist ein Anbeter Gottes. Daher fließt diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, diese Trotzdem-Liebe. Wir können sogar unsere Feinde lieben, nicht weil wir gute Gefühle haben, sondern weil wir uns dafür entscheiden. Nun, wie können wir als Leiter, als Mitarbeiter unser störrisches Herz, unser Herz, das so viele wechselhafte Gefühle hat, wie können wir es trainieren? Wie können wir so auch wie David zu einem innertrinitarischen Dialog finden, wo wir unser Herz ermahnen, harre auf den Herrn, ich werde ihn noch preisen. Wie können wir lernen, nicht unseren Gefühlen zu folgen, nicht unserem Herz, unserem störrischen Herzen zu gehorsam zu sein, sondern unser Herz unter den Gehorsam des Wortes Gottes zu bringen. Nun, ich möchte gerne mit euch über drei Crash-Teste, über drei Tests sprechen, die jeder Leiter und jeder Mitarbeiter im Reich Gottes durchläuft. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, das größte Missverständnis, das viele Christen haben, du gehst zum Pastor oder zum Propheten, der legt dir die Hände auf und von heute auf morgen hast du die Salbung des Heiligen Geistes und bist du ein Diener, eine Dienerin Gottes. Das ist, glaube ich, das größte Missverständnis über geistliches Wachstum im geistlichen Dienst, in der geistlichen Leitung. Geistliches Wachstum geschieht nicht über Nacht. Geistliches Wachstum beinhaltet reife Prozesse und sie beinhaltet auch Prüfungen. So genauso wie in der Schule. Kennen das. Und wir werden erst verschiedene Jahrgänge durchlaufen und immer wieder mit Prüfungen. Ich möchte über drei Tests sprechen, die jeder Leiter, jeder Mitarbeiter durchläuft. Das ist der Integrationstest, das ist der Gehorsamstest und das ist der Worttest. Alle diese drei Tests werde ich kurz versuchen zu erklären. Beginnen wir mit dem Integrationstest. Der Integrationstest kommt aus dem Wort Integrität, Integer. Integer heißt komplett sein, äußerlich und innerlich aus der gleichen Substanz bestehen. Vielleicht kennst du das gefüllte Schokolade, dann ist äußerlich eine Schicht, aber innerlich ist was ganz anderes drin. So gibt es auch bei manchen Christen. Ne? Gibt die sogenannten Zitronenchristen. Wenn du eine Zitrone drückst, dann kommt Saures hervor, nicht wahr? Und das ist genau dieser Integrationstest. Das heißt, Gott bringt uns unter Druck. Und unter Druck kommt hervor, was in deinem Inneren ist. Ja? Äußerlich schaust du vielleicht schön aus, ein schöner Christ, ein schöner Leiter, ein schöner Mitarbeiter, immer gute Laune. Aber wenn du unter Druck kommst, wenn die Umstände sich ändern, wenn da Stress kommt in deinem Leben, dann wird hervorkommen, was in dir ist. Nun, wir leben in Deutschland und es ist sehr wichtig, dass wir Crash-Tests oder Integrationstests haben, denn wir leben mit Hunderten von Autobahntoten und das ist oft natürlich auch natürlich durch Alkoholeinfluss und so weiter, durch menschliche Fehler, aber auch durch die Konstruktion von Autos. Und deswegen werden Autos immer wieder bestimmten Crash-Tests oder Integrationstests unterzogen. Das heißt also, immer wieder werden Materialien geprüft auf ihre Stabilität, auf ihre Standheftigkeit. Und das macht man, indem man Wagen zusammenpresst oder zusammenprallen lässt. Und genau das macht Gott auch mit uns. Ich hatte letztens in der Kirche jemand, der hat Rohre auf ihre Dichtigkeit geprüft. Das ist natürlich ganz besonders wichtig in Kraftwerken, wo giftige Flüssigkeiten oder vielleicht sogar in einem Atomkraftwerk, wo das dicht sein muss. Ich hatte mal mit meinem Haus ein Problem, und zwar war mein Abflussrohr, mein Abwasserrohr, war verstopft, weil es war undicht und die Wurzeln sind von außen eingedrungen. Und da kam erstmal der vom Straßenbau und hat erstmal einen Dichtigkeitstest gemacht. Das sind diese göttlichen Crash-Tests auf unsere innere Herzenshaltung. Im Psalm 17, Vers 3, da heißt es, du hast mein Herz geprüft und hast mich des Nachts durchforscht. Du hast mich geläutert, nichts findest du. Nun, was ist das Herz? Das Herz ist nicht nur unsere Gefühle. Das Herz ist wie so eine Art Schaltzentrum. Dort befinden sich verschiedene Zentren des Geistes, das heißt, Jesus sagt zum Beispiel, wir sollen vom Herzen vergeben oder mit dem Herzen glauben. Er sagt aber gleichzeitig auch, aus dem Herzen kommen hervor alle sündigen und bösen Gedanken wie Ehebruch, Mord, Diebstahl und so weiter. Das heißt, im Herzen ist wie so eine Art Schaltstelle, eine Weichenstelle. Im Herzen wird regiert, so wie so der Bundestag in der Identität eines Menschen. Im Herzen werden Entscheidungen getroffen. Das heißt also, Gott will dieses Herz prüfen. Jesus beschreibt das Herz oft mit Bildern, mit Gleichnissen. Er sagt, das Herz eines Menschen ist so wie dieser vielfältige Ackerboden. Ein Herz ist so wie der Weg, das Wort Gottes fällt auf dem Weg, aber das Herz, das Wort kann nicht eindringen, in das Herz bringt keine Frucht. Das andere Herz ist wie ein steiniger Acker. Zuerst ist man begeistert und dann hat es keine Wurzeln. Oder das Herz ist wie ein dorniger Boden. Das heißt, zuerst bringt man Frucht und dann wachsen aber die Dornen, die Sorgen dieser Welt und ersticken das Wort. Aber dann sagt Jesus, aber das Herz ist auch wie ein guter Ackerboden. Der ist so richtig durchpflügt, der ist so richtig bearbeitet. Und da fällt das Wort, der Samen auf guten Boden, bohrt seine Wurzeln in den Boden, zieht seine Nährstoffe, das Wasser aus dem Boden und trägt Frucht 30, 60, 100-fältig. Ja? All dieses Gleichnis beschreibt den Zustand deines Herzens. Und Gott prüft unser Herz, weil in unserem Herzen, wenn wir uns geistlich bestimmen lassen oder geistliche Entscheidungen treffen, so wie eben bei David, der seinem Herzen befohlen hat, Gott zu preisen, Gott zu vertrauen, dann verwandelt sich unser Herz in einen Kanal. In Johannes 7, Vers 38 sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, und dieses griechische Wort für das Innere ist Keulia, ist wie die Gebärmutter. Das heißt also, das Innere, das Herz. Das heißt, wenn unser Herz wie dieser Ackerboden ist, dieser fruchtbare Ackerboden, dann wird unser Herz zu einem Kanal, der Segen bringt, der lebendiges Wasser fließen lässt zu anderen Menschen. Wow! Da fängt unser Herz auf einmal an zu glauben, wie Jesus glaubt. Wie diese Frau, die Jesus berührt hat an der Quaste seines Gewandes. Und Jesus sagt sogar, dein Glaube hat dich geheilt. Ha, wow, weil sie war vorbereitet. Denn sie hörte von Jesus. Sie fing an zu glauben durch das Wort, weil der Glaube kommt ja durch das Wort Gottes, durch Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Sie sprach zu sich selbst, wenn ich ihn nur berühre, werde ich geheilt werden. Das heißt also, unser Herz durchläuft einen Prozess und wenn dieses Herz geprägt wird durch göttliche Entscheidungen, dann wird dieses Herz sogar zu einem Wasserhahn, zu einem Hahn, zu einem Kanal für lebendiges Wasser. Und dann werden auf einmal Menschen geheilt, Menschen gesegnet, nicht weil du toll bist, sondern weil dein Herz ist ein Kanal für Gottes Wirken. Aber das Gegenteil kann auch der Fall sein. Auch das finden wir in der Schrift. In Jeremia 17, Vers 9 sagt der Prophet, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Oder Luther. Oh, Luther, ich meine, wir kennen Luther, ne? Ich meine, der hat kein Blatt vom Mund genommen. Es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding. Das heißt also, unser Herz, und das müssen wir verstehen, ist von Natur aus trotzig, von Natur aus egoistisch, von Natur aus verhärtet. Das kennen wir auch in Jeremia 11, Vers 8. Da heißt es, das Herz ist verstockt. Und Menschen folgen bösen Entscheidungen, bösen Handlungen, weil ihr Herz verstockt ist. In Hesekiel 11, Vers 19 heißt es, Menschen haben ein Herz aus Stein. Ja? Und so war das zum Beispiel auch ich hatte meinen Kanal erwähnt, mein Herz war nicht, mein Abwasserkanal aus meinem Haus, der war nicht dicht, das war nur so aus der Kriegszeit. Und dann wuchsen die Wurzeln rein und haben sich immer weiter vermehrt dort. Und dann war der Kanal verstopft. Und dann floss das Abwasser nicht mehr raus. Das war eine ziemlich üble Sache. Das ging nämlich alles ins Haus rein. Und dann musste erstmal diese Dichtigkeitsprüfung gemacht werden. Und dann musste dieser Kanal freigesägt, freigefräst werden. Das heißt also, Gott macht dasselbe auch mit unserem Herzen. Wo Gott unser Herz prüft, ja, sehr, sehr wichtig. Und so gibt es so Belastungstests in dem Leben von Leitern und Mitarbeitern Gottes. Und das ist genau das Thema, was wir heute haben. Werden wir trotz schwieriger Umstände, trotz schwieriger Gefühle handeln, so wie Gott es will? Zum Beispiel Daniel, bevor er in die Löwengrube ging, da hat der König dieses Gebot erlassen, man soll zu keinem anderen Gott beten als allein zu dem König Nebukadnezar. Und Daniel hat sich entschieden, seinem Gott treu zu bleiben und betete dreimal am Tag zu dem Gott Israels. Oder vielleicht kennt ihr noch diesen Uraltfilm Chariots of Fire, Stunde des Siegers, Eric Little, dieser Olympia-Champion aus England. Und er sollte an einem Sonntag laufen. Und damals waren die Leute noch oldschool. Sonntag wurde nicht gearbeitet und auch nicht für Olympia gelaufen. Und er entschied sich, seine Medaille zu verschenken und wollte nicht an einem Sonntag laufen. Das sind diese Crash-Tests, diese Dichtigkeitstests. Dein Herz verlangt zwar nach Ruhm, verlangt zwar nach Sicherheit, nach den einfachen Wegen, aber wie wirst du entscheiden? Wie wirst du handeln? Wirst du dein Handeln abhängig machen von deinem Herzen oder von dem Wort Gottes? Oder Abraham hat einen großen Sieg gegen die Feinde Sodoms errungen. Und Sodom wollte ihn reich machen, der König von Sodom wollte ihn reich machen. Und Abraham hat eine Entscheidung getroffen gegen oberflächlichen Reichtum, schnellen Gewinn. Hat er gesagt, Gott ist mein Reichtum, hat seinen Zehnten Melchisedek, dem König von Salem, gegeben. Nun, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Tests erkennen in unserem Leben. Und Gott wird diesen Dichtigkeitstest in unser Leben bringen, wo wir diese Entscheidung immer wieder spüren. Folge ich den Problemen, den Umständen? Folge ich meinem Herzen? Bin ich meinen Gefühlen gehorsam oder bin ich dem Wort Gottes gehorsam? Lesen wir von Daniel, sein erster Dichtigkeitstest, das war noch als er jung war. Als Kriegsweise ist er verschleppt worden nach Irak. Und da heißt es hier in Daniel 1, Vers 8, und Daniel nahm sich in seinem Herzen, hörst du, in seinem Herzen vor, sich nicht unrein zu machen durch die Speise des Königs. Das heißt, in seinen jungen Jahren hat er schon gelernt, sein trotziges Herz unter den Gehorsam Gottes zu bringen. Und das ist eine wichtige Botschaft auch für unsere jungen Mitarbeiter, auch für unsere jungen Leitern, dass man sagt, ich werde mich von meiner Jugend auf, werde ich mich enthalten von Pornografie, von Unreinheit, Sex vor der Ehe, werde mich nicht dem Essen hingeben, sondern immer wieder lernen zu fasten von meiner Jugend auf, um von vornherein zu einzuüben, ich lasse mich nicht von meinen Gefühlen, von meinen Lüsten, von dem, was ich in meinen Augen sehen, leiten, sondern von dem Wort Gottes, damit ich unabhängig bin von kommenden Krisen. Ein weiterer Dichtigkeitstest meines Herzens ist die Überprüfung von Treue. Unser Vorbild ist Josua. 4. Mose 11, 24. Josua, der Sohn des Nun, war schon von seiner Jugend an ein Diener des Mose. Es ist auch etwas, was wir einüben können, wenn wir zum Glauben kommen oder wenn wir jung sind, dass wir lernen, uns unterzuordnen. Nicht jedem Leiter, es gibt auch gottlose Leiter, sondern suche, bete dafür, dass Gott dir Gottesfürchtige, saubere, reine Leiter gibt, die mit Weisheit gesegnet sind, und ordne dich ihnen unter und diene für lange Zeit. Nicht solange es dir gut geht, nicht solange du Vorteile davon hast, sondern diene auch Gott, wenn es dir Nachteile bringt. Josua, das war sein Dichtigkeitstest. Und obwohl Mose, wir wissen es, in der Wüste blieb, er konnte nicht das verheißene Land betreten. Josua, er nahm das Wort, das Land Israel ein, weil er treu war. Treue, Überprüfung von Tugenden, Überprüfung von Treue, Überprüfung von Ehrlichkeit. Ganz, ganz wichtig, wir alle machen Fehler, aber es ist wichtig, dass wir ehrlich sind, dass wir, auch wenn wir gesündigt haben, dass wir offen umgehen mit unseren Fehlern. Ja. Kann mich noch erinnern, als ich ganz junger Leiter war, Jugendleiter, da habe ich dann so ein bisschen mit der Wahrheit geflunkert bei meinem Arbeitgeber. Ich war in einem christlichen Altenheim und hatte dann so die Möglichkeit, meine Fahrtickets abzurechnen. Und ich bin statt mit der Bahn zu fahren, bin ich mit dem Fahrrad gefahren, habe mir die Bahntickets gespart und wo ich dann auf der Straße so ein abgestempeltes Bahnticket fand, dann habe ich das genommen, in die Tasche gesteckt und habe das dann abgerechnet bei der Kasse. Ja, war ja mein Recht, so habe ich gedacht, ne, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Bis der Heilige Geist zu mir kam und sagte, du bist ein Dieb. Und es ist wichtig, dass wir diese Tests spüren, wo der Heilige Geist uns prüft auf unsere Ehrlichkeit. Denn wer im Kleinen gerecht ist, der wird auch im Großen gerecht sein. Wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Und das ist der Punkt, wo viele Leiter fallen. Ja, bei Finanzen, bei Unehrlichkeit, bei, ja, ist ja, wir lassen mal 5 gerade sein. Nein. Lerne Korrektur, Selbstkorrektur, Korrektur durch Leiter schon von deiner Jugend auf. So, das ist der Integrationstest, der Dichtigkeitstest. Gott führt uns in Prüfung, wo wir uns entscheiden können, folge ich meinem Herzen, folge ich meinen Gefühlen, meinen Umständen oder folge ich dem Wort Gottes. Das zweite ist der Gehorsamstest. So viele von uns verbinden mit Gehorsam sehr, sehr schlechte Gefühle. Auch ganz deutlich, weil auch nicht nur in der Politik, nicht nur im Dritten Reich, sondern auch in der Kirche wurde Gehorsam missbraucht. Eindeutig. Und das ist auch kein Plädoyer. Menschen, die missbrauchen, Menschen, die ungerecht ihre Macht einsetzen, gehorsam zu sein. Auch Jesus hat immer wieder uns vorgelebt, man muss Gott mehr gehorsam sein als den Menschen. Aber Gehorsam ist der Schlüssel zur Autorität. Das war der Beginn von Jesu Dienst. Der Beginn von Jesu Dienst war seine Taufe. Und er ließ sich ja nicht taufen, Matthäus 3, weil er ein Sünder war. Weil Jesus war ja ohne Sünde. Aber was er lernen musste, war Gehorsam. Das lesen wir in Hebräer. Auch der Sohn Gottes lernte durch Leiden den Gehorsam. Wow, warum? Das war seine menschliche Natur. Er musste sich lernen, unterzuordnen. Und in Matthäus 8 sehen wir dann die Auflösung des Geheimnisses. Warum soll ich gehorsam sein, wenn Gehorsam doch so ein negativ besetztes, emotionales Wort ist, wo mein Herz sagt, nein, ich werde mich nicht unterordnen, ich möchte nicht gehorsam sein. Und dann sagt, kommt dieser Hauptmann, der kommt zu ihm, sein Diener, krank. Er ist ja Heide, er weiß, Juden dürfen nicht in das Haus eines Unreinen gehen. Und er sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und Jesus sagt, wow, so großen Glauben habe ich nirgendwo in Israel gefunden. Und er wundert sich und der Hauptmann begründet seinen Glauben. Er sagt, auch ich spreche zu meinen untergebenen Soldaten, geh und sie gehen, komm und sie kommen. Und wenn ich in die Bundeswehrkaserne gehe, so wie ich bin, und würde ich sagen, marsch, marsch, komm, geh, dann würden deutsche Soldaten nicht auf mich hören. Warum nicht? Der Hauptmann erklärt es, weil auch ich stehe unter Befehlsgewalt. Auch ich habe einen General über mir, dem ich gehorsam bin. Und das ist die Quelle von Autorität. Viele Christen sehnen sich danach, dass ihre Gebete erhört werden, dass ihre Gebete voller Autorität sind, dass wir Dämonen austreiben, dass wir Kranke heilen. Und doch ist unser Leben oft so schwach. Hier ist der Schlüssel. Gehorsamscheck. Gott testet unseren Gehorsam. In ganz vielen Kleinigkeiten. Wie ist es mit Reichtum? Ordnen wir unseren Reichtum dem Wort Gottes unter? Sind wir großzügig? Geben wir hinein in das Reich Gottes? Wie ist es mit der Wahl unseres Ehepartners? Wie ist es mit der Bereitschaft zu dienen, Schuld einzugestehen, sich zu korrigieren, Unrecht wieder gut zu machen? Das ist der Test, den wir haben. Integrationstest, Gehorsamstest und das letzte ist der Worttest. Als der kleine Samuel noch ein Kind war, wurde er gebracht von seiner Mutter Hannah in den Tempel und er verlebte seine Kindheit und Jugend im Haus des Herrn. Und er schlief sogar im Heiligtum. Und eines Nachts hörte er die Stimme Gottes, die da sprach: Samuel. Er war noch ein Kind, er kannte noch nicht die Stimme Gottes. So wachte er auf und er dachte, sein Meister, Eli, der Priester des Tempels, hätte ihn gerufen. Tappert mit seinen kleinen Kinderbeinen zu dem Schlafgemach von Eli. Und interessanterweise, Eli, Gott hatte schon viele Jahre nicht mehr zu ihm geredet, weil er war ungehorsam. Er hatte den Gehorsam-Check verpasst. Er hatte nicht auf Gottes Wort gehört. So tappte der kleine Samuel zu Eli und denkt, Eli hat ihn gerufen und weckt ihn. Er ist vielleicht ein bisschen ungehalten. Warum weckst du mich? Und der kleine David sagt, Eli, du hast mich gerufen. Nein, ich habe dich nicht gerufen. Ich habe geschnarcht, ich habe gepennt. Geh wieder zurück und leg dich schlafen und lass mich in Ruhe. Und Samuel geht wieder zurück, schläft ein und schon wieder hört er die Stimme Gottes. Samuel. Und Samuel kennt nicht die Stimme Gottes und denkt, es ist wieder Eli. Und weckt ihn wieder. 2-3 Mal. Bis auf einmal Eli schaltet, weil er hat so lange nicht mehr die Stimme Gottes gehört. Und auf einmal erkennt er, es ist Gott, der Samuel ruft. Und sagt ihm, weil er sich noch erinnert aus seiner Jugend, wie er noch die Stimme Gottes gehört hat und wie er geantwortet hat und weiß noch die Worte. Und sagt, wenn dann wieder dein Name gerufen wird und Gott dich ruft, dann antworte, Herr, rede, dein Knecht hört. Und das ist eine Predigt für sich selber. Möchtest du die Stimme Gottes hören in deinem Leben, dann sei nicht wie Eli. Eli hörte die Stimme Gottes, aber hat irgendwann sich entschlossen in seinem Herzen, nein, ich werde nicht gehorsam sein. Nein, ich werde meinen Söhnen, die sündig, andere Leute geistlich, sexuell, finanziell missbraucht haben, werde ich ihnen nicht Einhalt gebieten. Ich werde nicht für das Recht im Tempel sorgen, sondern weil ich Angst habe, dass meine Söhne mich ablehnen, werde ich ihnen sie gewähren lassen. Nein, so werden wir nicht die Stimme Gottes hören. Die Stimme Gottes hören wir, wenn wir genau das sagen, was der kleine Samuel sagte. Rede, Herr, dein Knecht hört. Das ist die Voraussetzung, dass Gott zu uns spricht. Möchtest du die Stimme Gottes hören? Dann sei du wie der kleine Samuel. Und dann heißt es später in 1. Samuel 3, Vers 19, und Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keins von seinen Worten auf die Erde fallen. Das ist der Worttest. Jesaja 50, 4, sagt der Prophet, der Herr hat mir eine Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Das heißt, wenn du den Worttest bestehen möchtest, dann setz dich aus dem Reden Gottes. Nimm deine Zeit, deine Qualitätszeit. Für mich ist es morgens früh eine Stunde, wo ich mich dem Wort Gottes aussetze, wo ich das Wort Gottes auswendig lerne. Das habe ich gelernt in Jerusalem an der Klagemauer, habe ich mir das von den Juden abgeschaut. Mittlerweile lerne ich verschiedene Psalmen auswendig. Lerne das Wort Gottes auswendig und du wirst merken, Gott wird zu dir reden. Und halt dein Herz weich. Folge nicht deinem Herzen, folge dem Wort Gottes. So wünsche ich dir als Leiter, diese Lektion zu bestehen. Ich bete für dich und dass du durch Gottes Geist und durch seine Gnade den Integrationstest, den Gehorsamstest und den Worttest bestehst durch Gottes Gnade. Und möchte ich noch für dich beten. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für alle meine Freunde, alle, die das Reden Gottes gehört haben und die dir dienen wollen und die Leitung und Verantwortung übernehmen wollen im Reich Gottes. So bete ich, Herr, dass du sie bewahrst und behütest. Ich segne dich mit Psalm 16. Herr, bewahre mich, denn bei dir habe ich mich geborgen. Ich sage zum Herrn, du bist mein Gott. Gibt kein Glück außer dir. An den Heiligen, die auf der Erde sind, an den Herrlichen ist mein ganzes Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott folgen. Ihre Trankopfer vom Blut werde ich nicht spenden, ihre Namen kommen nicht auf meine Lippen. Aber der Herr ist mein Erbteil und mein Becher. Herr, du hast mein Los festgelegt. Meine Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweist mich meine Nieren, mein Herz. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Seite ist, werde ich nicht wanken. Darüber freut sich mein Herz und jubelt meine Seele. Selbst mein Fleisch wird in Sicherheit wohnen. Denn du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe und du wirst meine Seele nicht dem Scheol überlassen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Du tust mir kund den Weg des Lebens. Fülle voll Freude ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Das bete ich, Herr, für meine Freunde. Und ich danke dir, Herr, dass all diese Tests, dass wir die bestehen können, weil du das schon für uns bestanden hast in der Wüste. Dein Geist wohnt in uns und du hilfst uns, gute und gottesfürchtige Mitarbeiter und Leiter zu sein. In Jesu Namen. Gott segne dich und ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen für deinen Dienst.